Wir sind mittlerweile in 9 Ländern und 19 Städten vertreten und wir haben rund 500 Mitarbeitende. Wir verwalten über 80 Milliarden an Kapital. Von Anfang an waren wir darauf ausgerichtet, sehr große Familienvermögen zu betreuen. Uns hat damals eine Struktur gefehlt, also eine Organisation, die wirklich dafür geschaffen ist, die komplexesten Anforderungen abzudecken.
Beobachten Sie bei diesen wohlhabenden Familien, dass sich Ihre Perspektiven, sobald eine bestimmte Größenordnung erreicht ist, eigentlich ähneln, ganz gleich, ob Sie in Singapur, Deutschland oder beispielsweise in Dallas leben?
Während wir gewachsen sind, haben wir immer darauf geachtet, dass wir auch besser werden. Wir sind nicht einfach nur größer geworden, sondern haben unsere Arbeitsweise kontinuierlich verbessert. Am Ende kommt dieser größere Umfang vor allem unseren Kundinnen und Kunden zugute. Sie müssen sich immer wieder darauf besinnen, warum Sie überhaupt begonnen haben und weshalb Sie davon überzeugt sind, dass Ihr Ansatz richtig ist. Erst dann können Sie wirklich ein Unternehmen aufbauen.
Das Geschäft der Vermögensverwaltung bleibt ein äußerst attraktives und zugleich hart umkämpftes Feld, in dem zahlreiche Akteure um ihren Anteil an diesem riesigen und weiter wachsenden Markt ringen. Allein in den USA und Europa wird das investierbare Vermögen auf über 150 Billionen Dollar geschätzt und die daraus entstehenden Erträge der Vermögensverwaltung sind enorm. Während große Banken um wichtige Marktanteile konkurrieren, gibt es auch Unternehmen, die sich ausschließlich auf diesen Bereich der Vermögensverwaltung konzentrieren. Dazu gehört Alti Tiedemann, eine Firma mit dem Ziel, zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern zu werden. Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen verwaltet über 80 Milliarden Dollar und hat mit Allianz einen starken strategischen Investor. Heute begrüßen wir den CEO und Mitgründer Mike Tiedemann aus New York. Herzlich willkommen in London.
Danke, Simon. Schön, hier zu sein.
Ich glaube, Sie stammen aus einer unternehmerischen Familie. Geben Sie uns doch ein Gefühl dafür, wie das tatsächlich war.
Nun, ich bin Sohn eines Serienunternehmers. Er und ich haben damals gemeinsam mit zwei weiteren Partnern das Unternehmen gegründet. Er war zu diesem Zeitpunkt 74 Jahre alt. Er war jemand, der früh Partner bei Donaldson Lufkin Jenrett war und er hat es immer als seine Aufgabe angesehen, ein Unternehmen zu gründen, um etwas zu verbessern oder anders zu machen, gerade dort, wo Dienstleistungen fehlten oder unzureichend waren. Im Laufe seiner Investitionen und der Investitionen der Tiedemann Investment Group in verschiedene Finanz- und Serviceangebote war Vermögensverwaltung etwas, das für ihn und seine Familie eine sehr persönliche Bedeutung hatte. Seine Erfahrungen reichten zurück bis in die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Sein Großvater mütterlicherseits war Vorstandsvorsitzender von American Tobacco, den Herstellern der Lucky Strike-Zigaretten. Als die Wirtschaftskrise 1932 endete, verstarb dieser und hinterließ ein Treuhandvermögen von rund 100.000 Dollar, was damals nach der Krise eine außergewöhnlich große Summe war. Spulen wir 40 Jahre vor, seine Mutter verstirbt mit 72 und das Treuhandvermögen belief sich ebenfalls auf 100.000 Dollar. Er hatte also deutlich gesehen, wie wenig Kreativität und Anlagekompetenz im Treuhandsystem vorhanden waren. Er sagte: Es muss doch möglich sein, eine Institution zu schaffen, die Vermögen über Generationen hinweg ordentlich strukturiert und bessere Anlagelösungen und Service bietet. Er erzählte anderen von seinen negativen Erfahrungen und viele stellten fest, dass sie ganz ähnliche Geschichten hatten. Also sagte er, dann gründen wir eine moderne Treuhandgesellschaft. Damit entstand Ende der 1990er Jahre die Idee für das Unternehmen in einer Zeit, in der Banken fusionierten, die Branche sich immer stärker konsolidierte und die Servicequalität dadurch merklich nachließ. Wir konnten das Unternehmen auf einer komplett freien Basis neu aufbauen und das war unser Startpunkt. Der Unternehmergeist meines Vaters und das, was ich von ihm gelernt habe, prägen das Unternehmen bis heute.
Wurde er nicht Vorstandsvorsitzender von DLJ?
Ja, er war Präsident von Donaldson Lufkin Jenrett und führte das Unternehmen durch die 70er, was eine äußerst dynamische Zeit für die Branche und die Firma war.
Ihr Hinweis darauf, dass 100.000 eben 100.000 sind, ja, bezieht sich selbstverständlich auf den Nominalwert. Und wir werden gleich noch darüber sprechen, dass das wichtigste Ziel jeder Familie darin besteht, ihr Vermögen real zu erhalten.
Ja, genau.
Sie sind dann, wenn ich mich richtig erinnere, eine Zeit lang nach Brasilien gegangen. Ein Land, das sehr genau weiß, was Kaufkraftverlust bedeutet.
Das tat es.
War das für Sie prägend?
Ja, definitiv. Es war ein Extrembeispiel für Vermögensverlust durch Inflation. Als ich 1994 in Brasilien ankam, frisch aus dem Flugzeug, war ich der einzige Amerikaner, der für ein herausragendes Unternehmen namens Garantia arbeitete. Die Partner und Gründer von Garantia leiten heute 3G, denen unter anderem InBev und verschiedene globale Konsumgütermarken gehören. Unglaublich erfolgreiche, brillante Leute. Die monatliche Inflation lag damals bei 34%, Monat für Monat, und sie kumulierte. Deshalb gab es zahlreiche Schutzmechanismen und Indexierungen. Und was man dort sehr deutlich sieht, ist, dass einzig die Vermögenden davor geschützt waren. Das führte zu einer regelrechten Explosion der Wohlstandsschere. Genau das beobachten wir inzwischen in vielen Industrieländern, in den Vereinigten Staaten, eigentlich überall. Das erzeugt politische Spannungen und führt letztlich zu einer Erosion der Mittelschicht, was gesellschaftlich äußerst gefährlich ist. In Brasilien konnte man das sehr eindrücklich erleben. Mit der Einführung des Plano Real wurde die Inflation dann schließlich stabilisiert.
Ja, und wir haben vor der heutigen Aufnahme über den verstorbenen Strategen Barton Biggs gesprochen, der großen Respekt genoss. Er wies immer wieder darauf hin, dass viele Familien zu sorglos gegenüber externen Risiken und Schocks geworden sind und dafür oft teuer bezahlt haben. Auf ihren Investmentansatz kommen wir gleich noch zurück. Bevor wir jedoch über Alti sprechen, möchte ich erwähnen, dass sie auch Psychologie studiert haben. Und ja, ich musste schmunzeln, denn Niklas Tang, der Leiter des norwegischen Staatsfonds, sprach einmal darüber, wie wichtig dieser Hintergrund für erfolgreiches Investieren sei. Es klingt fast so, als hätten sie damals einen Masterplan gehabt. War das wirklich so?
Nein, absolut nicht. Ich habe den Studiengang einfach gern gemacht. Ich verstehe meine Arbeit im Grunde im Bereich Human Capital, denn ich arbeite mit Familien. Und dabei geht es darum, die Bedeutung von emotionaler Intelligenz als Führungskraft zu verstehen. Also darum, wie man mit den eigenen Mitarbeitenden kommuniziert oder wie man mit Familien umgeht, mit Menschen unterschiedlichster Altersgruppen und Hintergründe. Insofern war es sicher hilfreich, weil es einen strukturellen Rahmen vermittelt hat. Aber eigentlich fand ich die Kurse einfach interessanter und die Professoren deutlich ansprechender. Das war mein persönlicher Weg, aber er hat mir durchaus genutzt.
Wo haben Sie studiert?
Ohio Wesleyan University.
Okay, lassen Sie uns über Alti sprechen. Sie sind heute CEO und wie Sie sagten zugleich Mitgründer. Geben Sie uns doch einen Überblick über das Unternehmen, die wichtigsten Zahlen, Fakten, Standorte und Menschen.
Wir sind in 9 Ländern und 19 Städten vertreten. Wir haben rund 500 Mitarbeitende und verwalten über 80 Milliarden an Kapital. Wir begleiten 800 Familien. Von Anfang an waren wir darauf ausgerichtet, sehr große Familienvermögen zu betreuen. Uns hat damals eine Struktur gefehlt, also eine Organisation, die wirklich dafür geschaffen ist, die komplexesten Anforderungen solcher Familien abzudecken. In vielen Fällen spielen grenzüberschreitende Themen eine Rolle. Familien besitzen Vermögenswerte in mehreren Ländern oder die Kinder haben durch ihre Ehen internationale Verbindungen. Diese Familien denken weit über Quartalsergebnisse hinaus. Sie denken in Jahrzehnten, nicht in Jahren, und beschäftigen sich intensiv mit Fragen, die weit über reine Kapitalerhaltung und Inflationssorgen hinausgehen. Sie fragen sich, was ihr Vermögen für die nächsten Generationen bedeutet und welche Verantwortung, aber auch welche zusätzlichen Chancen damit einhergehen. Wir begleiten und beraten sie durch all diese Überlegungen. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, wirken durchaus 40 oder 50 Jahre in die Zukunft, wenn es um Strukturen geht, also um Steuern, Nachlassplanung und natürlich auch um die Investmentseite, insbesondere den Einsatz privater Märkte und der verschiedenen Möglichkeiten, die wir dort haben.
Lassen Sie uns über den großen Vermögenstransfer sprechen, der derzeit stattfindet, besonders im Westen. In den USA liegt die Schätzung bei über 150 Billionen Dollar. Weltweit sind es mehr als 200 Billionen. Ich selbst habe in den 1980er Jahren bei Citibanks privater Bank angefangen und habe die Entwicklung des Geschäfts seitdem miterlebt. Über Produkte sprechen wir gleich noch. Lassen Sie uns zunächst über die Kundschaft sprechen. Was wollen Kundinnen und Kunden eigentlich?
Zuallererst ist es wohl vonnöten, dass Sie eine Organisation haben, bei der Sie sich um Vertrauen wirklich keinerlei Gedanken machen müssen. Die Familien, mit denen wir arbeiten, haben in der Regel schon ihre eigenen Erfahrungen gemacht, sei es in ihren eigenen Unternehmen beim Aufbau ihres Vermögens oder mit Finanzinstituten, die dieses institutionelle Vertrauen beschädigt haben. Der wichtigste Punkt ist, dass Sie verstehen, dass jeder Rat, den Sie erhalten, wirklich der bestmögliche für ihre Familie ist, gegeben von den Beraterinnen und Beratern und dem gesamten Unternehmen. Deshalb haben wir von Anfang an ein transparentes Gebührenmodell eingeführt. Unsere Kundinnen und Kunden zahlen uns eine einzige, klar ersichtliche Vergütung für eine ganzheitliche Beratung. Das umfasst alles, ob Rechnungswesen und Steuern, die Investmentseite, Servicebereiche oder familienbezogene Themen. Jeder einzelne Rat, den wir geben, ist der kollektive beste Rat des gesamten Hauses. Der Berater ist die Person, die den Rat weitergibt. Er beruht immer auf der Expertise der gesamten Firma. Vertrauen ist und bleibt das Fundament des Unternehmens. Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Dienstleistungen, aber das ist eher die mechanische Seite. Was möchten Menschen konkret umsetzen? Was braucht ihre Familie? Und dann geht es darum zu erkunden, welchen Zweck Vermögen überhaupt erfüllen soll. Was ist diesen Familien wichtig? Die nächste Generation zum Beispiel kämpft manchmal mit Schuldgefühlen oder Ängsten. Die Eltern könnten befürchten, dass der Reichtum die Arbeitsmoral ihrer Kinder zerstört oder ihre Weltwahrnehmung verzerrt. Deshalb wird Philanthropie häufig ganz selbstverständlich in den Familien verankert und spielt eine große Rolle in unserer Beratung. Impact Investing ist ebenfalls ein enorm wichtiger Bereich, wenn es darum geht, wie Investitionen positiven gesellschaftlichen Wandel fördern können. Es gibt hier viele Nuancen, aber im Kern beginnt alles mit dieser Grundlage des Vertrauens, dann mit den Dienstleistungen, die es ermöglichen, Unterstützung auszubauen und weiteres Vertrauen zu schaffen. Und schließlich geht es wirklich darum, welchen Zweck das Vermögen erfüllen soll.
Man könnte argumentieren, dass die Vermögensverwaltungsbranche insgesamt ein wenig monochrom wirkt. Also, es interessiert mich daher, wie sie sich differenzieren, denn jeder hat seinen eigenen Ansatz. Und je größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger wird das. Wenn Sie sagen müssten, welche ein oder zwei Dinge Sie ganz bewusst in die DNA Ihres Unternehmens aufgenommen haben, um sich abzuheben, welche wären das?
Unser Fokus liegt auf Beständigkeit. Wir haben das Unternehmen nicht aufgebaut, um es zu verkaufen. Es ging nie um eine Beratungspraxis, sondern darum, eine Institution zu schaffen, die Familien über mehrere Generationen hinweg begleitet. Unsere Ausgangs- und Endpunkte orientieren sich immer an diesem Grundgedanken und daran, wie wir unsere Familien betreuen. Was unsere Positionierung betrifft, haben wir uns von Anfang an auf das obere Marktsegment konzentriert. Wir betreuen eine der größten Gruppen sehr vermögender Kundinnen und Kunden weltweit. Und unser Servicemodell basiert seit dem ersten Tag auf der intensiven Nutzung und dem erfolgreichen Einsatz alternativer Anlagen und privater Märkte. Heute sind wir international tätig in den USA, in Europa und in Asien. Wir sind in Hongkong, Singapur, in ganz Europa und in den gesamten Vereinigten Staaten vertreten.
Ich komme gleich noch einmal darauf zurück, wo Sie heute stehen und was Sie konkret tun. Ich möchte den früheren Punkt aufgreifen. Es ist etwas, worüber viele aus meiner Generation vielleicht gar nicht so viel nachdenken, nämlich was die nächste Generation eigentlich möchte.
Ja.
Sie haben bereits angedeutet, welche Sorgen meine Generation zumindest teilweise hat. Aber sprechen wir doch einmal konkret darüber, was Sie von der nächsten Generation hören und beobachten.
Es ist eine schwierige Zeit. Wenn man darüber nachdenkt, ich bin 54 und habe den technologischen Wandel hautnah miterlebt. Ich hatte ein Telefon, bei dem man die Wählscheibe drehen musste. Und wenn man sich vertippt hat, musste man komplett von vorne anfangen. Und heute habe ich ein Handy, dem ich einfach sagen kann, wen es anrufen soll. Und es tut es sofort. Heute haben jüngere Generationen einen ganz anderen Einblick in das, was in der Welt passiert. Wir leben in einer digitalen Realität, in der alles transparent ist, auch Vermögen. Früher wusste niemand, was jemand besitzt. Heute können Sie einfach nachsehen, wie viel Geld die Eltern Ihrer Freunde haben oder was deren Häuser wert sind. Alles ist übertransparent und genau das betrifft natürlich auch das Thema sehr große Vermögen, also die Familien, über die wir hier sprechen. Die nächste Generation empfindet diese Vermögen teilweise mit großem Stolz, weil sie sieht, welche Arbeit die Generationen vor ihnen geleistet haben, um dieses Vermögen zu schaffen oder auch weiterzugeben. Gleichzeitig gibt es sicher Konflikte. Es existiert ein deutliches Bewusstsein für die zunehmende Wohlstandskluft in den Gesellschaften, in denen sie leben. Das beobachten wir in vielen Regionen. Sie sehen die steigenden Kosten für Gesundheitsversorgung und grundlegende Lebensbedürfnisse, die Unterschiede und Defizite im Bildungssystem. All diese Faktoren nehmen die nächsten Generationen klar wahr. Das eröffnet ihnen Chancen, ihr Kapital für etwas Sinnvolles einzusetzen. Und an dieser Stelle kommt häufig Impact Investing ins Spiel, sei es im Bereich AdTech oder beim Thema Klima. Das Thema Klima ist riesig, es beschäftigt alle und es gibt zahlreiche Lösungen, die bereits entwickelt werden. Und all das basiert auf Technologie. Ein großes Missverständnis ist, dass Impact Investing etwas Philanthropisches sei. Das stimmt nicht. Es basiert vollständig auf Technologie und es gibt immer mehr gut ausgebildete Investoren, die in diesen Bereich einsteigen. Das ist wahrscheinlich die größte Veränderung des vergangenen Jahrzehnts. Die nächste Generation, mit der wir arbeiten, möchte sich genau damit auseinandersetzen. Und dann entsteht eine sehr spannende Diskussion darüber, welchen Zweck das Kapital erfüllen soll und worin es investiert werden soll. Es gibt finanzielle Renditen, aber eben auch nicht finanzielle Renditen. Und genau dieser Zusammenhang schafft dann oft eine Brücke zwischen den Generationen, wenn es um Gespräche über Vermögen geht.
Das ist eigentlich ein eigenes Podcast-Thema für sich. Es ist wirklich faszinierend. Wenn wir aber bei Ihrer Struktur bleiben, Sie sind ja in einer Branche tätig, die eine Vielzahl von Anlageklassen anbietet und es ist schwierig, in allen gleichermaßen exzellent zu sein. Wenn Sie darüber nachdenken, wo Sie sich passiv und wo Sie sich eher aktiv verhalten, welche Grundregeln haben Sie dabei für sich entwickelt?
Die Struktur der Kapitalmärkte hat sich verändert und das lässt sich kaum bestreiten. Gleichzeitig ergeben sich für Investorinnen und Investoren neue Chancen. Passives Investieren kann heute nicht mehr einfach abgetan werden. Ich glaube, es gibt keinen Vermögensverwalter auf der Welt, der nicht entweder vollständig oder zumindest sehr stark passives Investieren und Indexierung integriert. Und die Kapitalströme in diesem Bereich nehmen weiter zu. Man geht heute tatsächlich ein Risiko ein, wenn man keine passive Indexexponierung hat. Gleichzeitig gibt es sehr kreative, steuerlich effiziente Strategien rund um Tax Loss Harvesting, die ebenfalls indexgebunden sind. Dieser Teil des Marktes ist also nicht zu ignorieren und äußerst wichtig. Zudem ist er ein echter, also ein vorteilhafter Baustein für Familien. Wenn man allerdings im Bereich kleinerer Marktkapitalisierungen unterwegs ist und außerhalb der entwickelten Märkte investiert, gibt es eine deutlich stärkere und sehr nachvollziehbare Begründung für aktives Management und sorgfältige Titelauswahl statt reiner Indexierung. Denn in vielen Schwellenländern spielen Rohstoffunternehmen häufig die Hauptrolle. Historisch betrachtet sind rohstofflastige Unternehmen oft die größten Positionen in diesen Märkten, während man als Investorinnen und Investoren möglicherweise lieber stärkere Verbraucher-, Finanz- oder Technologietitel im Portfolio hätte.
Wenn wir auf private Anlagen schauen, hatten wir kürzlich die Präsidenten von Ares und Apollo zu Gast. Und wir sehen, dass diese Firmen stark in den Privatkundensektor drängen. Ob man das gut findet oder nicht, Privatanleger werden künftig einen größeren Teil ihrer Allokation in privaten Assets halten. Sie hingegen haben den Vorteil, von einer höheren Ebene aus auf die Vermögensallokation zu blicken. Erzählen Sie uns also ein wenig, wie Sie über private Kredite, Private Equity und so weiter nachdenken. Und über Hedgefonds, die Sie bestens kennen.
Das tun wir. Wir haben hier tatsächlich großes Glück. Einer unserer wichtigsten Anteilseigner ist Allianz, wie Sie schon vorhin erwähnt haben. Sie sind bei uns eingestiegen, weil Sie der Überzeugung waren und dies bis heute sind, dass es abgesehen von uns keine echte Kombination aus Versicherung und Vermögensverwaltung gibt. Sie haben mit uns investiert, weil Sie selbst mit sehr großen Familien arbeiten. Das Unternehmen gibt es seit über 100 Jahren. Sie begleiten Generationen, besonders den deutschen Mittelstand, aber auch Familien in Europa und weltweit. Eine eigene interne Vermögensverwaltung haben Sie nicht. Dafür sind Sie ein herausragender Asset Manager und verwalten 3 Billionen Dollar. Wir arbeiten mit Ihnen im Bereich Privatkredite zusammen. Sie sind der weltweit größte Allokator im Bereich Privatkredite. Sie machen das schon so lange wie kaum jemand sonst. Als wir das sahen, fragten wir uns, können wir etwas zusammen machen? Und so investieren wir im Wesentlichen gemeinsam mit Ihnen in Privatkredite. Wir haben eine Struktur geschaffen, bei der wir die Governance behalten. Und wir haben ein vertragliches Recht, in alles zu investieren, was Sie tun. Interessant dabei ist, dass Ihr Umfang extrem groß ist. Die Gebühren, die Sie aufgrund Ihrer Größe verhandeln konnten, sind mit die niedrigsten überhaupt. Diese Vorteile geben wir an unsere Kundinnen und Kunden weiter. Besonders spannend ist jedoch Ihr Engagement im Sekundärmarkt, bei dem Sie Vermögenswerte zu Abschlägen kaufen können. Das ist für uns ein zentraler Bestandteil, um einen Wettbewerbsvorteil aufzubauen, basierend auf unserer gemeinsamen Größe und insbesondere der Partnerschaft mit Allianz. So entsteht etwas, das es sonst nicht gibt: eine sehr strenge Risikoüberwachung, eine passende Governance-Struktur sowie deutlich niedrigere Gebühren, Sekundärkäufe und Co-Investments. All das trägt wesentlich dazu bei, langfristig echte Alpha-Renditen zu erzielen.
Und aus Ihrer Position heraus beschäftigen Sie sich natürlich auch mit den Engpässen in der Private-Equity-Welt und mit Renditeerwartungen, von denen manche, die etwas skeptischer sind, sagen würden, sie seien ziemlich ambitioniert. Ich möchte das nicht zu taktisch formulieren, aber wie gehen Sie an dieses Segment innerhalb der Vermögensallokation heran?
Zunächst einmal glaube ich persönlich, dass das größte Risiko im Private-Equity-Bereich das sogenannte Vintage-Risiko ist, vorausgesetzt Managerqualität und Investmentsegment sind vergleichbar. Dieses Risiko besteht darin, dass man unbewusst stark in das falsche Vintage-Jahr investiert, also in eine Kontrollphase, in der Kapital investiert wird, die sich über die kommenden 10 Jahre als ausgesprochen ungünstig herausstellen kann. Das ist genau die Art von Zeitraum, in den man nicht derart stark investieren hätte sollen. Wir achten sehr darauf, unsere Anlagen breit über unterschiedliche Manager zu verteilen, sodass wir uns nicht übermäßig auf einzelne Bereiche wie Growth Equity oder Tech konzentrieren. Wir investieren in Sachwerte, in den Konsumbereich, in Finanzwerte, also sehr breit gestreut. Wir diversifizieren unser Private Equity Portfolio und verteilen damit auch das Vintage-Risiko. Momentan befinden wir uns in einer Phase, in der die öffentlichen Märkte kein guter Anlagemarkt für Private Equity sind. Und wir sehen tatsächlich, dass bei den börsennotierten, ehemals privaten Unternehmen die Private Equity Blöcke in diesen Aktien überhängen, wirklich gute Unternehmen mit Kursverlusten von 60-70%. Und sobald diese Unternehmen eine bestimmte Mid-Cap-Schwelle nach unten durchbrechen und in den Small-Cap-Bereich rutschen, fallen sie häufig weiter. Es braucht eine Marktbereinigung, und zwar in den öffentlichen Märkten. Ich weiß nicht, wann das passieren wird, aber bis dahin bleibt der Exit ein großes Problem für Private Equity.
Wenn man darüber nachdenkt, welche Anlageentscheidungen vermögende Familien treffen und wie Unternehmen wie Ihres sie dabei unterstützen, stellt sich die Frage, kann ein Unternehmen, um Warren Buffett zu zitieren, einen wirtschaftlichen Burggraben haben?
Ich glaube, es gibt diesen Wettbewerbsvorteil und ich glaube auch, dass wir ihn aufbauen können. Zunächst einmal möchten wir eine Marke schaffen, die erstrebenswert ist, eine Marke, zu der sehr vermögende Familien gehören möchten. Sie möchten Teil einer Gemeinschaft globaler großer Familien sein und wir sehen zunehmend, wie wichtig und differenzierend genau das ist. Was die Umsetzung des Geschäfts angeht, wir investieren stetig ins Unternehmen. Dazu gehört, herausragende Talente zu halten, ihre Kompetenz auszubauen und die Vorteile unserer Größe direkt an unsere Kunden weiterzugeben. Wir verfolgen diesen Ansatz von Anfang an sehr bewusst. Beim Wachstum achten wir stets darauf, auch besser zu werden, nicht nur größer. Wir verbessern unsere Arbeitsweise kontinuierlich und dieser Skaleneffekt kommt letztlich unseren Familien zugute. Unser Wettbewerbsvorteil ergibt sich also aus all diesen Faktoren, ergänzt durch Systeme, durch Fähigkeiten und durch unsere Organisationsstruktur. Wir sind im Grunde ein globales Wissenszentrum für Informationen, Projekte, Investments, steuerliche Themen und all die anderen Fragestellungen, mit denen komplexe Familien zu uns kommen. Dieses Wissen haben wir intern aufgebaut. Jedes Projekt und jede neue Familie, der wir bei einer komplexen Herausforderung helfen, erweitert unsere Wissensbasis. Dieses Fachwissen kommt dann der nächsten Familie oder dem nächsten Interessenten zugute.
Sie sind also in verschiedenen Regionen aktiv. Sie haben vorhin über die Allianzpartnerschaft gesprochen. Sie haben außerdem das Cantora Family Office in Deutschland übernommen. Und Sie sind in Singapur mit AL Wealth vertreten. Eine der großen Herausforderungen in der globalen Vermögensverwaltung ist, dass die verschiedenen Rechtsräume sehr unterschiedliche Steuersysteme haben. Dadurch lassen sich bestimmte Synergien, die man sich wünschen würde, schlicht nicht heben. Das war einer der Gründe, weshalb Morgan Stanley damals sein Vermögensverwaltungsgeschäft an Credit Suisse verkauft hat. Ein Geschäft, das ich selbst gut kannte, eben wegen dieser enormen Komplexität. Wie gehen Sie damit um, in so vielen unterschiedlichen Regionen tätig zu sein, die jeweils eigene Anforderungen, Regeln und Strukturen mitbringen?
Man braucht eine Kombination aus lokaler Expertise und lokalem Service, verbunden mit einem Verständnis für die jeweiligen steuerlichen Rahmenbedingungen, Währungen und Sprachgegebenheiten. All das muss auf lokaler Ebene die gleiche Qualität haben wie bei einem globalen Unternehmen. Und gleichzeitig muss der Vorteil der Kombination von global und lokal aus der übergeordneten Plattform kommen. Die Vorteile der Größe entstehen durch die globale Plattform, durch das Investmentteam und durch die globalen Anlagemöglichkeiten. Wie die lokalen Teams darauf zugreifen und welche Teile davon für die Kundinnen und Kunden relevant sind, wird wiederum lokal gesteuert. Es gibt also eine starke globale Governance. Wir stellen sicher, dass der Zugang und die Vorteile unserer globalen Größe bestehen bleiben, doch am Ende sind es die lokalen Teams, die all das fein abgestimmt und sehr kundennah vor Ort für ihre Familien umsetzen. Wir haben versucht, sogenannte Centers of Excellence aufzubauen, also spezialisierte Servicebereiche. In den USA liegt eines davon in Delaware, wo wir unsere Trust-Lizenzen und unser größtes Büro haben. Und für Europa und auch für Asien bauen wir unseren Standort in Lissabon aus, unser am schnellsten wachsendes Büro. Dort gibt es hervorragendes Investmenttalent, wirklich großartige Fachkräfte. Es gibt Portfolio-Management vor Ort, wir stellen Einkäufer sowie Fachkräfte für Technologie und Finanzsupport ein.
Und wenn man die Risikobereitschaft in diesen Ländern beobachtet, würde man sagen, dass beispielsweise Deutschland seit jeher eine sehr anleiheorientierte Kultur hat und wenig geneigt ist, in Aktien zu investieren. Das unterscheidet sich stark vom Vereinigten Königreich, was vor allem auf die Inflationserfahrungen zurückzuführen ist.
Ja.
Sehen Sie das auch bei diesen wohlhabenden Familien? Oder sind deren Perspektiven tatsächlich ziemlich ähnlich, wenn sie eine bestimmte Größe erreichen, gleich ob sie in Singapur, Deutschland oder sagen wir Dallas ansässig sind?
Das ist eine wirklich großartige Frage. Und ich würde sagen, es gibt hier schon wirklich tief verankerte Unterschiede. Und ich glaube auch nicht, dass es unsere Aufgabe ist, hier Veränderungen voranzutreiben.
Ja.
Gerade was Komfortzonen angeht.
Ja.
Und wenn man also jemanden hat, also etwa Kunden in Brasilien oder Kunden in Argentinien oder jemanden aus Japan. Wenn man sich in der Welt umsieht und sich die Ansichten der Menschen zu Währungsrisiken oder Inflation ansieht, die auf 40 oder 50 Jahre Erfahrung zurückgehen, dann ist es nicht unsere Aufgabe, ihnen etwas aufzuzwingen. Unsere Aufgabe ist, unsere Sichtweise bezüglich der Wirtschaft und aktuellen Inflationsentwicklung sowie aktuellen Währungssituationen zu vermitteln. Aber letztendlich, wenn ein Teil des Portfolios darauf ausgerichtet sein soll, sich abzusichern, müssen wir einfach sicherstellen, dass wir diese Produkte auf höchstem Niveau und zu möglichst geringen Kosten anbieten können. Es erfolgt also eine Rückmeldung an die Klienten darüber, was genau sie sich wünschen. Wir verbringen viel Zeit, wenn wir anfangen, mit Familien zu arbeiten, um wirklich zu besprechen, was die richtige Investment Policy Statement der Organisation ist. Und dann arbeiten wir mit der Familie zusammen, um die 20-Jahres-Perspektive davon zu verstehen. Und dann, klar, muss man es mit der Zeit aktualisieren, anpassen und aktuell halten. Es gibt Zeiten, da Familien nach 3 oder 5 Jahren mehr Vertrauen fassen, mehr oder andere Risiken eingehen und sie lassen einen dann machen. Damit geht eine gewisse Art von Fortbildung einher. Es gibt dann immer auch Gespräche. Es gibt viel Transparenz. Wir drängen oder verkaufen niemandem etwas. Die Gespräche drehen sich also immer darum, gibt es andere Wege, Dinge zu tun? Und was machen andere Familien?
Ja.
Und das ist, glaube ich, was wir jetzt global sehen. Und wir sind erst seit 5 Jahren insgesamt global, aber in diesem Ausmaß erst seit 3 Jahren. Und man beginnt jetzt zu sehen, wie Familien in Deutschland, Singapur oder Hongkong sagen, was machen die Familien in Großbritannien? Und in Großbritannien fragen sie nach den USA und so weiter. Man sieht also langsam mehr Informationsaustausch und ein Hinterfragen, was in anderen Rechtsräumen passiert.
Richtig. Und dahinter steckt natürlich bei großen Familienvermögen, ich sitze ja in den Anlageausschüssen, mit denen ich verbunden bin, die große Frage der Währungsreferenz. Weil man, sagen wir, ein Referenzallokator für brasilianischer Cruzeiro sein kann und nominal heldenhaft aussehen könnte, aber das dann in einem schwachen Währungsumfeld.
Ja.
Der Dollar bekommt mehr Aufmerksamkeit und ist, wie Sie wissen, gegenüber der Kaufkraftparität überbewertet. Und damit sind dann Probleme verbunden, die, wie wir wissen, mit der Politik zusammenhängen. Beobachten Sie, dass Familien zunehmend darüber diskutieren, welche Vorgehensweise für Sie die richtige ist, um Ihr Vermögen angemessen zu verwalten?
Ohne jeden Zweifel. Und ich würde sagen, dass wir in den USA das große Privileg hatten, dass der Dollar die globale Leitwährung ist. Und ich würde sagen, dass man Anfang dieses Jahres im April rund um den Liberation Day zum ersten Mal beobachten konnte, dass sowohl die Aktienmärkte als auch die Anleihemärkte unter Druck gerieten und gleichzeitig auch der Dollar nachgab. Typischerweise brechen Aktienmärkte ein und Leute würden ihr Kapital in den Dollar zurückführen. Der Dollar würde sich stärken und fast wie eine Absicherung gegen das Portfolio wirken. Ich denke, die Welt hat erkannt, dass derzeit ein Dollarrisiko besteht. Die Regierung hat Bitcoin und eine Art Diversifizierung gefördert. Sie wollten den Dollar absichtlich strukturell schwächen. Ich denke, das ergibt Sinn. Ich verstehe die Logik dahinter. Ich muss dem nicht zustimmen, aber ich denke, das ist ein sehr gefährliches Spiel. Ich denke tatsächlich, es ist ein unglaubliches Privileg, dass die eigene Währung die Weltleitwährung ist, und ich wüsste nicht, warum wir als Land etwas tun sollten, um das zu schmälern.
Es war der verstorbene französische Präsident Giscard d'Estaing, der es das exorbitante Privileg nannte. Wir hoffen und denken, dass wir Scott Bessent wieder in der Sendung haben werden, also werde ich diese Frage vielleicht für ihn aufheben. Aber wenn wir über Beratung hinsichtlich Steuer und Treuhand nachdenken, die Sie angedeutet haben, ist das unglaublich wichtig. Wieder sehr fragmentiert, da es geografisch bedingt ist, aber wie haben Sie dort Expertise und Kompetenz aufgebaut?
Ja, und ich stelle diese Frage gern, denn dieses Thema bekommt längst nicht die Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdient. Damit meine ich, dass wir in den USA von Anfang an als Trust-Gesellschaft gestartet sind und seit Beginn versucht haben, diese mehrgenerationale Herausforderung zu lösen und zu verbinden. Diese Kombination aus Treuhand- und Anlagedienstleistungen zu realisieren, wir haben unglaubliche Vorteile in der Kombination gesehen. Man hat also einen Anlageberater, der mit dem Team, mit der Familie arbeitet und dann neben dem Treuhandberater sitzt. Wenn Personen zu uns kommen, überprüfen wir zuerst alles, was sie bisher mit ihrem Nachlassplan gemacht haben. Also alle ihre Vermögenswerte, wo sie sich befinden, welche steuerlichen Auswirkungen es gibt. Und dann gehen wir durch, was passiert, wenn die Elternteile versterben und das Kapital beginnt, in die Unternehmen zu fließen oder es in Form von Steuern an die Regierung oder vielleicht an eine Stiftung geht. Doch wir planen das so, dass es Familien möglich ist. Also es gibt einen Punkt der Erschöpfung, wenn sie mit ihrem Anwalt über ihren Tod sprechen und jedes Mal, wenn sie anrufen, kostet es sie $10,000, mit ihrem Anwalt zu sprechen. Sie haben genug Geld ausgegeben, wie dem auch sei, die Leute werden es leid, darüber zu reden. Aber die Bedeutung der Strukturierung und dann der Anlageauswahl, die in bestimmte Unternehmen fließt, all das ist etwas, das mit der Zeit verwaltet werden kann. Und es ist eine enorme Alpha-Quelle.
Ja, verstehe.
Und das tun wir in einem gemeinsamen, einheitlichen Teamansatz in den USA. Jenseits der Grenzen der USA ist es völlig anders.
Ja.
Es ist eine fest verankerte Ansicht, dass Treuhand und Investitionen getrennte Organisationen sein sollten. Und es ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, die Meinung der Welt dazu zu beeinflussen. Ich persönlich glaube, die Meinung ist falsch. Ich habe den echten Nutzen gesehen, wenn diese Organisationen, also die Teams, eng zusammenarbeiten und das konsequent über die Zeit tun, weil sich Zinsen ändern oder Steuersätze oder sich die Erbschaftssteuerrichtlinien ändern. Wenn man dann koordiniert darauf reagieren kann und Teams tatsächlich zusammenarbeiten, sind die Vorteile für die nächste Generation immens. Also danke für diese wichtige Frage.
Und ich glaube, Sie haben recht, es wird oft nicht angesprochen. Es gibt ja einen Grund, warum es diesen chinesischen Ausdruck gibt, dass man in drei Generationen wieder bei den Sandalen landet, weil zum Teil die Vorausplanung eben suboptimal ist. Sie sind ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Nasdaq gelistet ist, wie wir bereits zuvor besprochen haben. Wie wägt man dabei die Vor- und Nachteile eines börsennotierten Unternehmens ab? Ich glaube, ich liege richtig, wenn ich sage, dass fast 90% der Anteile von Mitarbeitern gehalten werden.
Es ist nicht ganz so hoch, aber das wäre als privates Unternehmen praktisch unmöglich gewesen. Wir sind große Verfechter der Abstimmung, wir sind große Verfechter. Wir glauben fest an Kapitalbeteiligung und Kapitalkultur und wir glauben, dass dies zu einem großartigen Geschäftsgebaren führt. Wir hatten die Möglichkeit, an die Börse zu gehen und global zu werden und das war wirklich ein Ansporn, globaler zu werden. Wenn wir über die Herausforderungen nachdenken, die mit einem jungen börsennotierten Unternehmen und einem Small-Cap-Wert verbunden sind, gibt es heutzutage nur sehr wenige natürliche Käufer für Small-Cap-Werte. Das sind eigentlich nur Indexfonds und einige wenige Personen, die sich für einen bestimmten Sektor interessieren. Aber was wir geschafft haben, ist eine Governance-Struktur zu etablieren, also einen ordentlichen Vorstand und unglaubliche Prozesse. Im nächsten Jahr erwarten wir, SOX-konform zu sein, was tatsächlich bedeutet, dass wir über eine Umgebung verfügen, die höchsten Standards entspricht. Eine Kontrollumgebung, eine Finanzkontrollumgebung und eine Betriebsumgebung. Wir haben Investitionen in die Infrastruktur getätigt, die wir als Privatunternehmen niemals getätigt hätten. Wir verfügen nun über eine konsolidierte globale Technologieplattform, ein globales Marketingteam und eine globale Investmentplattform. All dies haben wir getan, um mit großem Aufwand die Architektur für eine dauerhafte Organisation zu schaffen. Und da jetzt, damit verbunden, die Investitionskosten sinken und das Geschäft nun auf höhere Rentabilität und wirklich mehr Nachhaltigkeit zusteuert, können wir uns dann auf Wachstum konzentrieren und Teams aufbauen und die Teams an den verschiedenen Standorten, an denen wir tätig sind, stärken.
Es vergeht kein Tag, an dem KI nicht Thema ist. Ich sehe beispielsweise Vista Equity Partners, die vor einiger Zeit in der Sendung waren, haben heute einen Personalabbau angekündigt. Weil, naja, Sie wissen schon, Prozesse verändern sich, gerade durch KI. Wie glauben Sie, wird sich das in den kommenden Jahren auf ein Unternehmen wie Ihres auswirken?
Ja, ich glaube, es wird vieles bewirken. Also als erstes alle, sei es Microsoft Copilot oder zum Beispiel auch Adepar, oder Salesforce oder Box, sie alle haben bereits KI-Agenten im Einsatz. Das ist dann der horizontale Ansatz, wo KI schon dabei ist. Und wenn man an Quant- oder Robo-Investing denkt, wenn man einen Auftrag erteilt, handelt ein Algo diesen Auftrag. Es ist also schon in der Branche. Ich meine, man beginnt bereits den Einfluss zu sehen. Was es antreibt, ist Produktivität. Es ermöglicht einem jungen oder angehenden Berater, weniger Zeit in Tabellen zu verbringen und mehr Zeit, die Anlagen wirklich zu verstehen und vielleicht die Studien und Analysen über die Investitionen und das Portfolio zu lesen, mehr Zeit damit, im Wesentlichen höherwertige Dienstleistungen zu erbringen. Auch gibt es, denke ich, einen echten Vorteil in der Fähigkeit, die Belegschaft und die tatsächliche Arbeit zu verbessern zugunsten von Mitarbeitern. Es besteht auch kein Zweifel, dass es den menschlichen Bedarf in bestimmten Rollen reduzieren sollte. Man wird sehen, wie sich das über einen Zeitraum von 10 und 20 Jahren auf die Mitarbeiterzahl auswirkt. Ich glaube, es wird wirklich zweifellos die Effizienz im Geschäftsbetrieb steigern. Die Positionierung innerhalb eines Unternehmens muss sich daher wohl zunehmend auf den Service, die angebotenen Fähigkeiten, die Persönlichkeiten derart konzentrieren, wie dann mit Familien interagiert werden kann.
Ich glaube, Rob Arnott, den wir letztes Jahr interviewten, ein Forschungsmitarbeiter, sagte, als sein Team mit der Frage zu ihm kam, und das war vielleicht schon anderthalb Jahre zuvor, so vor 2 Jahren, wird uns KI überflüssig machen? Er sagte, KI macht dich nicht überflüssig, es sei denn, du weißt nicht, wie man sie nutzt.
Keine Frage. Es ist unglaublich zu sehen, wie Leute es nutzen, fast wie ein Arbeitsteam von 10, 15 Leuten. Ich denke, wenn man heute ein Geschäft von Grund auf neu gründet, steht außer Frage, dass das der Ausgangspunkt der Infrastruktur ist.
Ich habe noch 3 schnelle Fragen. Eine davon dreht sich um die Unternehmenskultur. Sie akquirieren Unternehmen, da ist es immer eine Herausforderung. Wofür verwenden Sie den Großteil Ihrer Gedanken und Ihrer Zeit, wenn es um die Unternehmenskultur geht?
Kultur ist also eine treuhänderische Kultur, wie sie bei uns besteht. Wenn man sich die Finanzbranche ansieht, gibt es einen enormen Transaktionsfokus. Das ist nicht unser Geschäft. Menschen, die das in ihrer DNA tragen, werden in unserem Geschäft nicht erfolgreich sein. Treuhänderische Berater sind Menschen, die daran denken, so lange wie nur irgend möglich mit einer Familie zusammenzuarbeiten. Es gibt also eine Langfristigkeit in ihrem Denken und ebenso eine Fürsorge. Wissen Sie, der Wert der Beziehung ist nicht das, was man heute tun kann. Es ist, was kann ich mit dieser Familie über 20, 30 Jahre hinweg aufbauen? Das ist eine Denkweise und letztlich die Kultur, die tief verankerte Kultur in den Unternehmen, die im Laufe der Zeit zu uns gestoßen sind. Wir sind kein Roll-up-Unternehmen. Wir haben strategische Akquisitionen getätigt und es sind wirklich strategische Partnerschaften. Und wenn man diese Firmen findet, die sich auf das höchste Marktsegment konzentrieren, dann begrenzt das auch die Anzahl der Leute, die wir auf dem Markt finden könnten. Das sind Firmen, die mit dem gleichen Ethos gegründet wurden, das uns auszeichnet, und wir integrieren sie vollständig. Und Integration bedeutet für verschiedene Leute verschiedene Dinge. Es gibt einige mühsame Aspekte wie Systeme, Personalwesen, all die Mechanismen und so weiter. Aber kulturelle Integration funktioniert mit einem Verständnis, wie genau das Kollektiv am besten ist, wenn man einige Prozesse übernimmt, einige der Geldmanager, in die sie investiert haben, die vielleicht besser sind als unsere, und durch Beförderung einiger der Leute aus ihrem Team zu einer globalen Position. Das ist etwas, das wir immer getan haben und auch weiterhin tun. Es macht uns zu einer besseren Firma. Aber wir stellen sicher, dass man sich der Integration verschrieben hat. Wir waren eine der ersten, die Akquisitionen im Vermögenssektor tätigten und dies als Hauptziel hatten, um voll integriert zu sein. Es führt letztendlich zu organischem Wachstum. Es führt mit der Zeit zum Aufbau von Beziehungen. Es braucht Zeit. Es kostet Geld. Aber es ist extrem wichtig und es führt letztendlich zu dieser treuhänderischen Kultur.
Absolut. Sie haben bereits die nächste Generation und deren Einfluss angesprochen und man sieht, dass das ESG-Pendulum besonders in den USA stark in die entgegengesetzte Richtung ausschlägt. Weg von der früher begeisterten Übernahme, vor allem in Europa, wo man solche Themen gern aufgreift, reguliert und in sämtliche Richtungen weiter ausgestaltet. Wie genau nähern Sie sich diesem Thema, diesem Gespräch an?
Wir versuchen zuallererst wirklich, uns nicht von politischen Winden beeinflussen zu lassen, wenn es um Investitionen in diesem Bereich geht. Und ganz allgemein ist es eine schlechte Idee, mit Kunden über Politik zu sprechen. Also, was Politik hinsichtlich Investitionen, Wirtschaft und Steuern angeht, ist das eine Sache. Aber alles darüber hinaus ist ein sehr gefährliches Diskussionsthema. Nun ja, aber was die Auswirkungen angeht, denken wir gerade auch an die Grundlagen, die erforderlichen Investitionen und die Rahmenbedingungen, wenn man nur das Klima betrachtet. Besonders bei CO2-Bindungsstrategien und Anwendungen für alte Industriezweige, die dazu beitragen können, die Emissionen teilweise zu neutralisieren. Man denke nur an das Aufkommen der Solarenergie. Ich meine, die Leute sprechen über den raschen Klimawandel. Und das ist wirklich ziemlich alarmierend und beunruhigend und meiner Meinung nach auch unbestreitbar. Aber das Tempo, in dem die Kosten für Batterien, Solar- und Windenergie sinken, ist rasant. In den letzten 10 Jahren sind sie um 80% zurückgegangen. Im Jahr 2023 hat China mehr Solarenergie installiert als die Vereinigten Staaten in ihrer gesamten Geschichte. Die Einführung von Solarenergie nimmt also zu und das liegt auch daran, dass ihre Effektivität steigt und ihre Kosten sinken. Der knifflige Teil in den Staaten ist, dass die Investitionen der Regierung und private Investitionen wie ein Pendel hin und her schwingen. Ich denke, dass Familien eine längerfristige Perspektive einnehmen und auch wenn die Politik manchmal gegen diesen Bereich vorgeht, bleibt ihre Entschlossenheit bestehen. Sie sagen einfach, wissen Sie, dieser Bereich braucht unser Kapital. Es gibt also Familien, die diesen Ansatz verfolgen. Sie sagen, seht her, wir machen das für die nächsten 30, 40 Jahre und wir sehen bereits die nicht finanziellen Ergebnisse sowie die finanziellen Ergebnisse, die ausreichen, um weiter zu reinvestieren. Wenn man sein Geld weggibt, ist es weg. Investiert man dagegen sozial orientiert und bekommt sein Kapital zurück, kann man es wieder einsetzen. Es entsteht dabei ein Geldkreislauf innerhalb der Investitionsbereiche und diese Dynamik wird in Diskussionen oft übersehen.
Zum Abschluss noch ein paar Fragen an Sie und lassen Sie uns mit einer ganz einfachen beginnen. Wenn wir dieses Gespräch in mehr als 5 Jahren führen würden, wie würden Sie dann sagen, was für Sie Erfolg bedeutet?
Auf diese Frage gibt es eine interne und eine externe Antwort. Intern würde das bedeuten, unsere großartigen Mitarbeiter und Kunden weiterhin zu halten. Diese beiden Aspekte sind miteinander verbunden und zugleich müssen wir unter Beweis stellen, dass wir in der Lage sind, unser Geschäft und unsere Unternehmenskultur weltweit auf höchstem Niveau zu führen. Extern würde ich sagen, dass unsere Marke gleichbedeutend wäre mit einer Marke von höchster Qualität. Wenn also jemand bei uns ein Praktikum absolvieren würde und das auf seinem Lebenslauf stünde, wäre es ein echtes Qualitätssiegel. Und das Gleiche würde für jede Familie oder jedes Stiftungsvermögen gelten, das mit uns zusammenarbeitet. Ich denke, die Erfahrung ist eine, auf die Sie sehr stolz sind. Und letztendlich schaffen wir eine Marke, die dafür und nur dafür bekannt ist.
Und wenn Sie einen Blick in diese Kristallkugel der Struktur der Finanzmärkte werfen würden, insbesondere darauf, wie Einzelpersonen bedient werden, würde sich dann nicht sehr viel ändern in den nächsten 10 Jahren?
Ich denke, die Informationsbereitstellung und die Transparenz der Informationen, die die Menschen erhalten, wird nur weiter zunehmen. Wie sie sie wahrnehmen und wie leicht sie diese Informationen erhalten, sollte sich ändern. Es sollte nicht mehr so sein, dass ich mit einem Ordner vorbeikomme, einmal im Quartal oder das sollte wirklich jederzeit abrufbar sein. Und das bedeutet auch die Sicherheit dieser Informationen. Cybersicherheit ist also ein Risiko, über das man nur spricht, wenn etwas passiert. Darin investieren wir stark. Wir geben Millionen von Dollar für unsere Cybersicherheit aus, weil die Informationen unserer Familien unglaublich wichtig sind. Und wenn man verschiedene Rechtsordnungen betrachtet, gibt es unterschiedliche Vorschriften. Und das ist ein Investitionsbereich, den man fortsetzen muss. Es ist auch eine Eintrittsbarriere. Um ein globales Unternehmen zu sein, braucht man eine gewisse Größe und muss diese Investitionen tätigen. Aber wenn ich so nachdenke, was sich für Familien ändert, würde ich hoffen, dass es Gespräche zwischen Generationen geben wird über ihr Kapital und die Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten, die sie haben, um dieses einzusetzen. Und dies auf verschiedene Art und Weise, die sie letztendlich stolz machen und innerhalb von Strukturen, die das wirklich ermöglichen, voranzukommen und viel positiven Wandel voranzutreiben. Ich bin überzeugt, dass privates Kapital künftig einen bedeutenden Beitrag leisten kann, um positive Veränderungen anzustoßen und das, ohne dabei tatsächlich auf Resultate verzichten zu müssen oder Kompromisse einzugehen. und ohne wirkliche Probleme und so, dass man sich von der Politik fernhalten und wirklich ein Gegengewicht bilden kann zu einigen der inflationären Tendenzen und der Vermögenslücke. Das sind wirklich, wirklich ernsthafte Probleme. Und ich glaube, unser Kundenstamm und andere haben eine echte Gelegenheit, Teil von Lösungen zu sein, die im Laufe der Zeit entwickelt werden können.
Sie waren netterweise bei unserem Money Maze Allocator Summit.
Das war großartig.
Im Oktober.
Ja, und ich kann es jedem empfehlen.
Danke. Nun, wir gehen nächsten Oktober wieder hin, wieder an die Londoner Börse. Dort stellte man Ihnen eine Frage, die ich wiederholen möchte, weil die Antwort so gut war. Hoffentlich erinnern Sie sich daran. Was ist die größte Lektion, die Sie in Ihrer Karriere gelernt haben?
Ich würde sagen, dass man, wenn man Unternehmer ist und man denkt, dass man etwas in einem bestimmten Zeitfenster aufbauen wird, dieses Zeitfenster sich wahrscheinlich viel länger erstrecken wird, als man es erwarten würde, erstens. Zweitens, man muss resilient sein. In den dunkelsten Tagen muss man sich daran erinnern, was einen überhaupt erst dazu bewogen hat, dies zu tun und warum man davon überzeugt ist, dass man richtig liegt. Und wenn man diese Resilienz besitzt und eine Denkweise haben kann, die einfach länger anhält, vielleicht als man es ursprünglich im Businessplan vorgesehen hatte, dann kann man wirklich ein Unternehmen aufbauen. Und es gibt Leute, die kurzfristiges Glück haben und riesigen Erfolg hatten, also nichts gegen sie, aber die meisten Unternehmen müssen Zyklen durchlaufen. Und wenn man diese Zyklen durchläuft, lernt man den ganzen Weg und man lernt wirklich nur aus seinen Fehlern. Ich denke, Widerstandsfähigkeit, Ausdauer und Demut sind, glaube ich, letztendlich das, was in unserer Generation verloren gegangen ist. Ich hatte das Glück, einen Vater zu haben, der erfolgreich und sehr bescheiden war und jeden Tag, jeden, wenn er zur Tür hereinkam, so behandelte. Je größer die Kluft war, die er in Bezug auf Status oder Bedeutung zwischen sich und der Person hatte, mit der er sprach, desto herzlicher und wärmer war er. Und ich glaube, davon ist einiges in der jüngeren Generation verloren gegangen. Daher sind Demut und Widerstandsfähigkeit zwei wichtige Eigenschaften.
Und apropos Wärme, meine letzte Frage. Stimmt hier meine Recherche? Ist eine Ihrer wöchentlichen Hauptaktivitäten Hot Yoga?
Nein, aber ich habe eine gute Geschichte über Bikram. Erinnern Sie sich an den berühmten Kontroversen? Mein allererster Yogakurs wurde von Bikram unterrichtet in Los Angeles. Ich war dort und wenn Sie noch nie einen Hot-Yoga-Kurs gemacht haben, bringen Sie auf jeden Fall ein paar Handtücher mit. Und ich war hinten und er war sehr charismatisch, etwas beleidigend. Er hat alle angeschrien. Ich dachte mir, das hier fühlt sich nicht nach Yoga an. Aber er hat sich schließlich mich ausgesucht, weil ich, als wir atmeten, falsch atmete. Es war ganz am Ende der Stunde und die ganze Klasse drehte sich zu mir um, als ich das Gegenteil von dem tat, was ich sollte. Yoga ist nicht für mich. Ich liebe Saunas. In der Sauna dehne ich mich, aber Yoga mache ich kaum.
Also Mike, es war spannend, LT Tideman und Ihr Business kennenzulernen und ich werde drei wichtige Punkte mitnehmen. Einerseits gibt es diesen riesigen Vermögenstransfer, der sich auf über 200 Billionen Dollar beläuft. Aber der wichtigste Punkt ist, dass das neuere Vermögen über Sinn nachdenkt, auf eine Art und Weise, wie es die vorherige Generation vielleicht nicht getan hat. Und damit einhergehen wirklich wichtige Überlegungen zu Investitionen und Nichtinvestitionen, erstens. Zweitens ist es so, dass wir über Treuhand und über Strukturen sprechen und es war für Familien vielleicht noch nie so wichtig, wenn sie darüber nachdenken, echtes Vermögen zu schützen. Bei Vermögenstransfers zwischen Generationen sollten wir mehr Zeit darauf verwenden, weil wir alle sehr transaktionsorientiert sind und die strukturellen Aspekte dieser Entscheidungsfindung absolut vorrangig sind. Und zum Schluss noch der Lebensratschlag, den ich gerne wiederhole. Durchhaltevermögen, Ausdauer und Demut sind drei großartige Eigenschaften. Es war großartig, Sie heute hier zu haben. Vielen Dank.
Danke, Simon. Es war mir ein Vergnügen.
Dies dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar, noch eine Aufforderung, Beratungskunde von Alti oder Anleger eines von Alti beratenden Fonds zu werden, noch eine Empfehlung von Alti, seinen Beratungsdienstleistungen oder Anlagestrategien, einschließlich der von Alti beratenden Fonds. Die hier dargestellten Informationen und Meinungen werden nach bestem Wissen und Gewissen als korrekt angesehen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sie korrekt und vollständig oder im Laufe der Zeit unveränderlich sind. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des Verlusts des Kapitals. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.